Wer hätte das gedacht, vor einem Jahr, als Sören Brünninghaus und ich ausgemacht hatten, die Kanzelplätze zu tauschen, dass die Situation ist, wie sie ist. Und manches davon bedroht uns ja vielleicht und macht uns Angst, würde mich nicht wundern. Und andere Dinge nehmen wir vielleicht heiter wahr und stellen fest, Mensch, großartige Chancen. Wann habt ihr zuletzt vor Corona einen Parkplatzgottesdienst gefeiert? Noch gar nicht. Was eine Chance. Ja, meine Gemeinde, ich komme aus Bremen-Lesum, ich bin Anja Beer und seit gut 11 Jahren in Lesum Pastorin. Meine Gemeinde musste ein bisschen aufrüsten. Wir feiern Hybridgottesdienste, also Präsenz und Zoom. Und unsere Technik war erstmal so, oh, was Neues lernen. Aber dann haben wir ganz schnell gemerkt, was das für eine geile Chance ist. Und entschuldigt, dass ich dieses Wort hier sage, aber ich bin tatsächlich nicht christlich sozialisiert. Ich bin erst später zum Glauben gekommen und dann rutschen mir manchmal so Sachen raus. Seht's mir bitte nach. Ich grüße euch aus dem Landesverband Nordwestdeutschland. Das wurde mir gesagt, das soll ich sagen, das sage ich auch gerne. Wobei ich glaube, niemand ist näher an dem Landesverband dran als ihr. Ihr habt Martina Beckers in eurer Mitte, ihr habt Jan-Hendrik Weber. Also was soll ich euch erzählen? Außer vielleicht Grüße aus Lesum. Vom schönsten Flecken in ganz Bremen, da wo ich zu Hause bin, da wo meine Gemeinde zu Hause ist, grüße ich euch. Und wenn wir nachher hier Geld zusammentragen und wenn du denkst, ja, ich habe Lust dazu, diese Arbeit dieser vielen tollen Gemeinden zu unterstützen in unserem Landesverband, dann will ich dir sagen, das Geld wird für die großartige Arbeit von Omid Homayouni zur Verfügung gestellt, der ja eine fantastische Integrationsarbeit unter den Farsi-sprechenden Menschen in unseren Gemeinden macht. Also ich habe davon schon profitiert und profitiere immer noch und ich freue mich, wenn du dich anstecken lässt und gern und reichlich gibst. Was ist gut an diesem Tag, außer dass wir hier trocken miteinander Gottesdienst feiern können und Gott loben können und uns von ihm auch Ermutigung abholen können. Was ist gut? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so in deinen Beziehungen unterwegs bist, mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin, Freund, Freundin, mit deinen Kindern oder Eltern, was auch immer. Wenn ihr euch so austauscht über das, was euer Leben gerade ausmacht. Die meiste Frage, die am häufigsten gestellte Frage ist, glaube ich, wie geht's dir? Und ich hoffe sehr, dass diese Frage ernst gemeint ist, wenn du sie gestellt bekommst. Aber noch cooler wäre, wenn die Frage, die dir gestellt wird, lauten würde, was ist gut in deinem Leben? Denn auf die Frage, wie geht's dir oder wie war dein Tag oder wie war deine Woche, dann fangen wir ja gerne an zu klagen. Ich habe gestern oder vorgestern im Internet ein tolles Bild gesehen, ein Stein, der rot bemalt war und dann stand oben drauf 13, ich bin die schlechteste Zahl und darunter 666, nein, ich bin schlechter und darunter 2020, hahaha. Oder? Wenn wir über 2020 sprechen, haben wir doch alle jede Menge Grund zu klagen. Aber denken wir mal drüber nach, was uns eigentlich veranlasst geben könnte, uns zu freuen. Was ist gut an 2020? Zum Beispiel die Parkplatzgottesdienste. Oder die Tatsache, dass meine Gemeinde endlich ein bisschen moderner werden musste. Ja, wir haben wirklich WLAN im Gemeindehaus. Ich meine, hallo? Oder? Ich finde es super. Was ist gut? Ja, ja. Genau. Ich finde, dass wir viel stärker darauf gucken müssen, was gut ist. Dass wir viel stärker uns darauf fokussieren müssen, was wir geschenkt bekommen haben und auch mal darauf gucken können, was wir nicht geschenkt bekommen haben. Der Predigttext für heute, das hat Britta Höfst schon angedeutet, steht im Brief des Paulus an seinen Jünger Timotheus, an seinen Schüler, möchte ich sagen, Timotheus im 2. Brief. Und dieser Brief ist ausgesprochen persönlich und man fragt sich, ich glaube auch zu Recht, warum hat der es in die Bibel geschafft, wo er doch so persönlich ist. Aber er hat es vielleicht wegen Sätzen wie diesen, die ich euch jetzt vorlesen möchte, hier reingeschafft in dieses wunderbare und für mich sehr wertvolle Buch. Aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, lese ich euch ab Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten, und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Möge Gott uns unseren Verstand aufschließen, dass wir verstehen, was hier gesagt ist. Also, wir haben es hier mit einem sehr persönlichen Brief zu tun. Der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt seinem Jünger Timotheus: Pass auf, ich muss dir noch ein paar wichtige Sachen sagen. Und zuallererst, nachdem er ihm sagt, ich bin total froh, dass es dich gibt und dass du deinen Dienst tust, dass du dich hast berufen lassen und so, nachdem also die ganzen Einleitungsfragen besprochen sind, also quasi wie von uns eine WhatsApp, hey, wie geht's, mir geht's gut, was machst du heute, kommt dann die Ermutigung. Er schreibt, Gott hat uns nicht geschenkt einen Geist der Furcht. So übersetzt es Luther. Und dieser Geist der Furcht, wir haben vorhin schon davon gehört und die Lena Bachmann, die hat eine tolle Aktion mit den Kindern gemacht und ich habe ein bisschen da hinten mitgemacht und schon wurde mir ein bisschen wärmer. Das hilft manchmal, dem Sturm auszuweichen. Also, diese Furcht, ja, die kennen wir doch irgendwie alle. Immer wenn ich die Zahlen lese, die neuesten Zahlen, die Infektionszahlen und so, dann denke ich, ach Herr, wo geht es noch hin? Und dann möchte mich diese Furcht sofort ergreifen und manchmal hat sie mich am Schlawittchen und dann habe ich ein Problem. Und dann kommt so ein Vers, so eine Aussage von dem Apostel Paulus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Dieser Geist der Furcht kommt nicht von Gott. Gott legt es nicht darauf an, uns zu ängsten. Im Gegenteil. Denn das Gegenteil von Furcht ist Liebe. Liebe und Besonnenheit und Kraft. Gott wird in der Bibel in der Regel als Geist und Liebe beschrieben. Andere Beschreibungen gibt es nicht. Dann gibt es noch Erzählungen, wie man Gott erlebt und so. Aber was ist Gott? Wie ist Gott? Wer ist Gott? Geist und Liebe. Und Paulus stellt hier auf die Liebe ab. Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Gott ist Liebe. Und die Liebe ist ohne Furcht. Die Furcht, wie gesagt, kommt nicht von Gott. Und der Geist der Furcht ist der Gegner der Liebe, die von Gott kommt. Wovor ich mich fürchten kann, ich glaube, wir können darüber lang und breit und stundenlang reden und würden am Ende dann alle verängstigt sein. Das sollen wir aber nicht tun. Wir sollen lieber darüber nachdenken, was wir von Gott bekommen haben. Und da sagt Apostel Paulus ganz klar, wir haben den Geist der Kraft bekommen. Diese Kraft ist die Schöpferkraft, die Gott dazu veranlasst hat, diese Welt zu schaffen und alles, was lebt. Und die Schöpferkraft, die steckt auch in dir und die steckt auch in mir. Gott hat uns gegeben diesen Geist der Kraft, die uns befähigt, über uns selbst hinauszuwachsen und unsere Grenzen zu sprengen, weil Gott gar keine Grenzen möchte. Diese Schöpferkraft, die hilft uns, Krisen zu begegnen und aus Krisen was Gutes zu machen, wie diesen Parkplatzgottesdienst. Ich meine, wer furchtsam ist, ich hatte wirklich Furcht herzukommen. Nicht, weil ihr mich bedroht hättet, sondern weil das Wetter so schrecklich ist. Und weil ich so dachte, oh, das ist so kalt, ich war eine Woche lang krank und jetzt muss ich hier im Kalten stehen. Und dann habe ich gedacht, boah, ich habe echt, wie wird das werden? Und dann hat Gott gesagt, hab doch mal einfach keine Angst. Ja, und dass heute Morgen so viel Arbeit hier geflossen ist und so viele Stühle hier stehen und dass ihr hierher gekommen seid, das zeigt doch, dass ihr auch keine Angst hattet. Jedenfalls nicht davor, dass das Wetter schlecht werden könnte. Also, Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Schöpferkraft, die dich dazu bringt, Dinge, die bedrohlich erscheinen, zu überwinden, sie nicht zu ernst zu nehmen. Dann hat er uns mit dieser Kraft auch so eine Verantwortung übertragen. Er hat uns Ressourcen gegeben, die aus denen wir schöpfen können. Empowerment. Ich habe ein ganz tolles YouTube-Video geguckt. Und wenn du Lust hast, dann googelst du mal zu Hause: A Delhi-Pinguin rettet Pinguin-Babys. So cool. Eine Gruppe Pinguin-Babys läuft übers Eis. Und Laufen ist nicht die Hauptaufgabe von Pinguinen. Wer die schon mal hat laufen sehen, weiß, es ist nicht ihre große Stärke. Die schwimmen besser. So, also die laufen übers Eis und in der Antarktis und ja, wollen irgendwie zum Wasser. Und da kommt plötzlich ein Riesensturmvogel an. Und dieser Riesensturmvogel schafft es also wirklich, aus dieser Gruppe Pinguin-Babys ein Baby rauszuziehen. Und will es wahrscheinlich vernaschen, nehme ich an. So, und dann erstmal gruppieren sich alle Pinguin-Babys um dieses Baby herum, das da geschnappt wurde, und rufen laut um Hilfe und bilden ein Wehr. Die tun sich zusammen und Brust raus und Po rein und wehren sich gegen diesen Sturmvogel und rufen dabei um Hilfe. Und dann kommt ein Adelie-Pinguin. Und die Adelies, die sind ganz klein, ja, aber super mutig. Und dieser Adelie-Pinguin kommt schimpfend vom Wasser hochgewatschelt und der Sturmvogel nimmt den echt ernst und haut ab. Denn mit einem Adelie, das habe ich nachgelesen, legt man sich als Sturmvogel besser nicht an. Wisst ihr, Gott hat uns diese Fähigkeit gegeben, einander zu unterstützen, füreinander einzustehen und wenn wir Furcht haben, diese Furcht nicht überhand nehmen zu lassen. Sei ein Adelie-Pinguin. Außerdem hat Gott uns den Geist der Liebe gegeben. Liebe bedeutet immer, ich bin imstande, Beziehungen zu haben. Zuerst die Beziehung zu Gott. Gott möchte, dass du zu ihm Beziehung hast und ihm vertraust, dass du dein Leben mit ihm teilst und dass du ihn immer wieder einbeziehst in deine Entscheidungen und auch manchmal still bist und nur hörst. Oder auch um Hilfe rufst, so wie wir das vorhin gehört haben. Jesus, komm und rette uns. Werd endlich wach. Das möchte Gott, dass wir das alles tun, dass wir mit ihm so reden. Aber er möchte auch, dass wir in Beziehung zu anderen Menschen treten und dass wir uns für sie stark machen und für sie einsetzen. Und er möchte, dass wir in Beziehung zu uns selbst treten. Ich zu mir. Gott möchte, dass diese Liebe, die er ausgegossen hat, der Geist der Liebe, auch Sorge trägt, dass ich für mich selbst sorge. Und dann gibt es noch den Geist der Besonnenheit. Und das mit der Besonnenheit ist so eine Sache. Die Besonnenheit meint eigentlich, dass wir Maß halten sollen mit allem, was wir tun. Maß halten mit der Länge unserer Worte, mit der Länge unserer Wunschliste, aber auch Maß halten mit der Furcht, die ja in uns ist, die einfach da ist von Anfang an. Auch dazu hat Gott uns befähigt und beauftragt, Maß zu halten. Wisst ihr, ich finde das total berührend, dass der Apostel Paulus so aus seiner sehr schwierigen Situation, er sitzt im Gefängnis und ich glaube, römische Gefängnisse waren kein Fünf-Sterne-Hotel. Er sitzt da also im Gefängnis und es war vielleicht auch mal kalt und dunkel und stickig und schreibt seinem Freund und Schüler Timotheus, hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn der Geist der Furcht kommt nicht von Gott. Stattdessen verlasse dich auf das, was Gott dir gegeben hat, nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist dein Auftrag. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und dann erzählt er etwas, was mich schon irritiert. Ich weiß nicht, vielleicht gehst du darüber hinweg und hast längst Antworten darauf, aber der Apostel Paulus schreibt davon, dass Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat. Die Macht genommen heißt ja nun aber nicht, dass wir nicht mehr sterben müssen. Alle müssen wir sterben. Und zwar zu unterschiedlichen Zeiten voraussichtlich. Und das Sterben macht Menschen Angst. Der Tod nicht so sehr, aber das Sterben macht Angst. Mir jedenfalls, mich bedroht das. Und mich bedroht das auch, wenn Menschen, die ich liebe, gestorben sind, weil ich sie so sehr vermisse und weil ich so, ja, diesen Verlust so stark spüre. Das will Paulus keineswegs negieren. Er möchte nicht sagen, du musst dich damit nicht auseinandersetzen und lass mal die Toten sein, sondern er sagt, Jesus hat diesen Tod entmachtet. Du musst dich nicht mehr davon bedrohen lassen. Nimm ihn als Realität wahr und wisse, dass darüber hinaus unvergängliches Leben auf dich wartet. Das nun ist etwas, was ich euch nicht beweisen kann. Das kann ich nur glauben. Und das haben wir eben in der Textlesung gehört aus dem Römerbrief Kapitel 8. Das, was wir als unvergänglich wahrnehmen, als ewig, können wir nicht beweisen. Wir können es nur glauben. Das ist die große Herausforderung. Du kannst bestimmt dafür Sorge tragen, dass du irgendwie Liebe wahrnimmst. Und du kannst dafür Sorge tragen, dass du dieses Empowerment, diese Kraft, die dir gegeben wurde, diese Verantwortung, die dir übertragen wurde, dass du sie wahrnimmst und auch ausfüllst. Und bestimmt kannst du auch dafür Sorge tragen, dass du besonnen bist. Aber das Vergängliche, das unvergängliche Leben zu glauben, Das ist wirklich Glauben. Das kann ich dir nicht beweisen. Kann ich nur einladen, dich davon stärken zu lassen, dass nach dem Ende etwas kommt, was größer und schöner und unendlich ist. Jesus sagt zu seinen Freunden kurz vor seinem Tod, das steht im Johannesevangelium, auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das ist Zukunftsmusik, keine Frage. Das Lied vom unvergänglichen Leben. Es ist verheißungsvoll und lädt uns ein, glaubend anzunehmen. Und aus diesem Glauben erwächst Freiheit, ein Leben ohne Furcht. Lass dich nicht von den Bedrängnissen dieser Welt bedrohen, sagt uns der Text. Lass dich davon nicht bedrohen. Die sind da und du kannst sie anschauen und du kannst sagen, ja, herzlich willkommen, aber du brauchst dich davon nicht in die Enge treiben zu lassen. Denn Gott kennt unsere Sorgen und Gott kennt unsere Lebenslust und Gott weiß, was uns alles wichtig ist. Und es interessiert ihn auch und er stärkt uns mit seinem Geist, der uns Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt. Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben, das unvergängliche Leben, ans Licht gebracht. Das sollte uns als Stärkung dienen und das sollte uns aufrütteln und uns Mut machen. Leben ohne Furcht ist kein Leben, das leichtsinnig ist. Es ist nur ein Leben, das die Furcht nicht mehr in die Höhe hebt, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit rüberstellt. Gott segne dich mit dem, was dich sorgt und dir Angst macht. Er segne dich mit den ganzen Fragen in deinem Leben und er gebe dir die Antwort der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit darauf. Und er befähigt dich, schöpferisch tätig zu sein, in Beziehungen zu ihm, zu dir und zu anderen zu treten und zu leben und in allem Maß zu halten. Amen.